Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir wieder auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche, der KW29, ein. Die lief vom 13.07. bis 17.07. Der DAX startete Anfang der Woche mit etwa 12.817 Punkten und schloss heute an dem Freitag bei 12.919 Punkten ab. Auch diese Woche hat sich der DAX damit kaum vom Fleck bewegt, aber zwischendurch, also am 14.07. den Dienstag und am Mittwoch, ist er sogar auf 12.580 Punkten eingebrochen. Nichtsdestotrotz gab es in dieser Woche wirklich interessante News von Apple, Google, aber auch Daimler. Dazu dann aber gleich mehr. Jetzt möchte ich erstmal mit Yannick nochmal, bevor wir mit dem Börsentalk starten, über spannende private Ereignisse aus unserem Leben berichten. Aber Yannick, du hast ja das Thema notiert bezüglich dem Homeoffice. Da wollen wir mal ganz kurz drauf eingehen aus der Arbeitnehmersicht und aus der Unternehmersicht. Und ja, wie siehst du denn das Ganze? Du bist ja schon einen längeren Zeitraum, glaube ich, im Homeoffice. Ich selber gehe täglich zur Arbeit, also nutze das Homeoffice eher nur, soll ich sagen, partiell. Also sprich, immer nur, wenn ich mal bestimmte Meetings am Nachmittag habe. Aber erzähl doch einmal kurz, wie siehst du das aus deiner Sicht als Arbeitnehmer? Aber wie würdest du das Ganze denn auch aus unternehmerischer Sicht sehen, wenn du den größten Teil von zu Hause aus arbeitest?
Ja, also ich habe jetzt auch 4 Wochen im Homeoffice gearbeitet, seit ich wieder im Unternehmen bin. Also ich bin ein dualer Student, also ich habe quasi Theorieblöcke und Praxisblöcke. Und mein Praxisblock hat quasi Anfang Mai angefangen und ich habe dann den ganzen Mai und auch bis Mitte, fast Ende Juni im Homeoffice gewesen und habe mich dann aber entschieden, wieder ins Büro zu gehen, weil dort einfach die Produktivität, ja, meiner Meinung nach deutlich besser ist für mich. Und damit habe ich mich wieder entschieden, quasi ins Büro zu gehen, weil ich muss quasi so eine Art Projektarbeit schreiben. Die wird dann auch benotet von der Universität her. Deswegen muss ich da auf jeden Fall auch gute Ergebnisse abliefern. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich zu Hause von zu vielen Sachen abgelenkt werde. Und die Verbindung ist bei mir zu Hause halt auch nicht so wirklich gut. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch von Unternehmerseite, also jetzt nicht nur der Arbeit, die Arbeitnehmer sehen mittlerweile das Homeoffice. Also ich glaube, viele Leute gibt es, die haben das Homeoffice total für sich entdeckt. Die finden es total cool. Aber ich glaube, dass viele Leute auch wieder dieses Abwechslung brauchen, also dass sie quasi wieder mal ins Büro fahren können und dort von dort aus arbeiten können. Weil ich glaube, das ist einfach so diese Trennung, die muss schon irgendwie auch mal wieder da sein. Also von Arbeit und Zuhause-Leben. Aber auch für Unternehmer ist es natürlich auch extrem spannend, zu beobachten, wie entwickelt sich die Produktivität der Arbeitnehmer im Homeoffice. Ich glaube, das war jetzt auch mal eine extrem spannende Phase, diese Corona-Phase oder diese Corona-Krise eher gesagt, für die Unternehmer, um mal festzustellen, arbeiten die Arbeitnehmer im Homeoffice mehr oder effektiver oder arbeiten sie eher weniger? Mhm. Und ich habe so das Gefühl, bei uns im Unternehmen, also ich sage natürlich nicht, in welchem Unternehmen ich arbeite, aber ich habe das Gefühl, dass das Management schon wieder will, dass wir eher ins Office kommen. Mhm. Also so ist jetzt da die Meinung, dass man mindestens die Hälfte der Woche wieder ins Büro gehen sollte, weil halt auch der persönliche Kontakt unter den Kollegen auch sehr wichtig ist für die Arbeitsatmosphäre und so weiter. Man sollte regelmäßig auch wieder Meetings in den Meetingräumen abhalten oder wenigstens sich dann auch mal auf einen Kaffee oder sowas verabreden oder so, dass man einfach wieder diesen persönlichen Kontakt hat. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, wenn man viel zusammenarbeitet, dass man nicht nur übers Telefon miteinander spricht, sondern dass man auch sich dann auch mal sieht und dass man auch die Arbeitsweise von einem anderen auch beobachten kann und so weiter. Besser, weil ich kann die ja nicht beobachten, wenn ich im Homeoffice bin, über Remote, sondern da kann ich ja immer nur so diese Ergebnisse bei solchen Meetings feststellen. Aber wenn ich jetzt quasi im Büro bin und wir dann zusammen ein Meeting machen, kann ich ja quasi sehen, wie geht der Kollege da und da vor, was macht er da, wie löst er dieses Problem, und das kann ich jetzt halt dann eher nicht, wenn ich jetzt im Homeoffice bin. So ist halt mein Blick da drauf. Ja. Aber ich glaube, das ist auch aus deiner Sicht nochmal ganz spannend. Vor allem auch bei deinem Beruf, Gerrit, wäre auch nochmal interessant, was hast du denn da für Möglichkeiten im Homeoffice oder dann auch jetzt wieder bei dir im Büro?
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, das ist immer natürlich abhängig ganz klar von der Jobrolle. Also ich glaube, dass irgendwie ein Controller natürlich eher im Homeoffice arbeiten kann, als, ich sage jetzt einfach mal salopp, ein Produktionsmitarbeiter. Aber ich glaube, von daher darf man das auch gar nicht so miteinander vergleichen. Also es ist schon sehr stark zum einen von der Jobrolle abhängig, dann natürlich auch von dem Unternehmen. Also wenn du natürlich irgendwie ein Gewerbe bist, was, keine Ahnung, irgendwelche Produkte fertigt oder produziert, dann musst du natürlich auch Menschen haben, die vor Ort da ihre Arbeit ableisten. Wenn du jetzt aber, ich weiß nicht, mal jetzt Richtung Facebook geguckt oder sowas oder Google, da hast du wahrscheinlich irgendwie viele Softwerker, die natürlich dann da oder Entwickler im Bereich der Software und IT, die natürlich dann auch ganz klar recht viel meines Erachtens von zu Hause aus arbeiten können. Ich weiß es halt nicht, kann ich auch nicht bewerten an dieser Stelle. Ist jetzt nur, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ja, genau, nichtsdestotrotz. Ich finde halt auch, oder ich gehe gerne dann zur Arbeit, weil mir dann, glaube ich, auch die meiste Zeit dieser zwischenmenschliche Kontakt fehlt. Und ich meine, wie willst du denn vernünftig auch irgendwie Probleme oder Konflikte lösen, wenn man sich nicht mal gegenüber sitzt und Mimik und Gestik abprüft von dem Gegenüber? Das kannst du natürlich niemals irgendwie am Telefon, per Skype oder was es auch immer dafür mittlerweile für Tools gibt, unter anderem ja auch Teams oder Cisco. Das kannst du einfach damit nicht vernünftig abhalten und auch irgendwie klären bzw. lösen. So von daher bin ich oder habe die Corona-Zeit so gemacht, dass ich bestimmte Meetings natürlich dann von zu Hause aus genutzt habe. Also im März bzw. Anfang April ganz klar habe ich ausschließlich jedes Meeting per Skype quasi abgehalten, war aber tagsüber quasi auf der Arbeit. Und mittlerweile finden sich auch immer mehr Leute wieder bei uns auch im Büro wieder ein. Und ja, man merkt auch die Atmosphäre, das Klima, das steigt wieder. Und ja, das Zwischenmenschliche, glaube ich, hat auch dem einen oder anderen dann gefehlt. Also wie gesagt, bei uns auch im Büro verschiedene Jobrollen und von daher der eine länger im Homeoffice als der andere. Aber wenn das Ganze meines Erachtens mit einem gesunden Menschenverstand funktioniert und läuft, also sprich, dass man sich so abstimmt, dass der eine mal da ist, dann der andere mal da oder auch mal zum Teil beide, je nachdem, wie es die Lage denn auch hergegeben hat, dann glaube ich, ist es hier der richtige Weg. Aber ich bin jetzt wirklich kein Freund davon, das über, sage ich mal, mehrere Quartale oder Monate hinweg, dass man nur im Homeoffice bleibt, weil bei mir hat sich dadurch auch ganz klar, weil ich so ein paar Schnittstellen habe im Unternehmen, mit denen man sich dann austauschen muss, dann gab es dann da doch schon den einen oder anderen Verzug, sage ich mal, aus meiner Sicht. Und da hätte man doch dann schneller agieren können. Einfach nur, weil der andere dann Missverständnis hat zu dem Problem, was man denn da geschildert hat. Und das lässt sich natürlich, wenn man dann mal vor Ort ist, viel besser aufzeigen und sichtbarer machen. Das ist so meine Meinung zu dem Thema Homeoffice aus der Arbeitnehmersicht und aus unternehmerischen Sicht sehe ich das Ganze quasi ähnlich. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass die Leute dann auch entsprechend auch mal anwesend sind und das Ganze natürlich mit einem gesunden Menschenverstand betrachten, weil du kannst einfach nicht bei der Anzahl an Personen, natürlich auch je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kannst du natürlich auch die Ergebnisse gar nicht wahrscheinlich aus unternehmerischer Sicht prüfen, ne? Also da müsstest du die ganze Zeit oder die Zeit nehmen und jeden einzelnen Mitarbeiter wahrscheinlich befragen, ja, was hast du diese Woche geleistet oder so. Das funktioniert halt nicht. So von daher, so sehe ich das Ganze. Und ja, von meiner Seite nochmal auch zu einem anderen Thema noch. Ich denke mal, das reicht an dieser Stelle zu der Sicht Homeoffice aus Arbeitnehmer- bzw. unternehmerischer Sicht. Ich habe natürlich auch noch diese Woche ein spannendes Investment getan. Dazu haben wir ja auch wir beide einen Podcast aufgenommen und das Unternehmen einmal vorgestellt und analysiert. Es handelt sich hierbei um MGI. Das steht für Media and Games Investing PLC. Das hatten wir ja, wie gesagt, in einem anderen Podcast vorgestellt gehabt. Und ja, ich habe natürlich eine recht lange Zeit auf meine Überweisung gewartet, auf das Verrechnungskonto bei einer anderen Bank. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum das der Fall ist, aber ja, das Geld ist endlich eingegangen und ich habe dann auch quasi mir gleich gestern ein paar Aktien von MGI ins Depot gelegt gehabt. Ich würde aber mal einfach sagen, der Zuhörer schaut doch einfach mal auf unseren Instagram-Kanälen vorbei oder hört sich halt auch die Podcast-Folge dazu an.
Genau, wenn wir beide, ich weiß nicht, nee, du hast nicht über deinen Kauf gepostet, aber ich habe auf jeden Fall auch meine Kaufdetails gepostet, zu welchem Kurs ich gekauft habe, wie viele Anteile ich gekauft habe und auch welchen Betrag ich letztendlich ausgegeben habe für meine MGI-Aktien, weil ich habe nämlich letzte Woche auch ein paar MGI-Aktien gekauft. Also ein paar, mit ein paar meine ich 741, glaube ich, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also einfach nochmal dafür auch bei Instagram vorbeischauen, wenn dich das Thema interessiert. Aber ich würde sagen, Gerrit, jetzt starten wir auch mit dem Börsentalk durch. Wir haben jetzt ja auch zwei spannende Themen angesprochen, ja. Aber lass uns doch am besten jetzt auch mal mit den News vom Montag starten und ich glaube, du hast uns einiges zum Montag zum Erzählen.
Ja, wie schon in der Einleitung erwähnt, gab es wirklich interessante News diese Woche von Apple, Google, unter anderem aber auch Daimler. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Montag und beginne mit PepsiCo. Also es ist ja der Limonaden- und Snackhersteller und der hat natürlich auch die Corona-Krise im zweiten Quartal nach wie vor stark zu spüren bekommen. Nichtsdestotrotz schnitt PepsiCo besser ab als eigentlich von den Experten erwartet. Der Konzern selber möchte aber weiterhin noch keine Prognose für das Gesamtjahr abgeben. Die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken um 3,1% auf knapp 16 Milliarden US-Dollar, das sind rund 14 Milliarden Euro. Aber wie schon gesagt, Analysten hatten im Schnitt mit einem größeren Rückgang gerechnet. Der organische Umsatz, das heißt ohne Fremdwährung, Käufe und Verkäufe etc., sank zudem lediglich um 0,3%. Und der auf die Aktionäre entfallende Gewinn, der sackte dagegen unter anderem wegen den höheren Kosten um rund ein Fünftel auf 1,7 Milliarden Dollar ab. Und fast 400 Millionen Dollar, das muss man sich mal reinziehen, habe PepsiCo allein für Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgegeben. Unter anderem beispielsweise für Schutzkleidung. Also das ist schon extrem viel. Also da muss man das... Also es sind Ausgaben, die kann man sich ja so irgendwie gar nicht vorstellen. Und allein nur für irgendwie quasi Schutzkleidung, beziehungsweise, dass die Mitarbeiter wahrscheinlich auch hier weiter normal fertigen können und natürlich unter den regulatorischen Anforderungen seitens der jeweiligen Regierung oder des Landes, sage ich mal so. Ja, dann gab es für die Ubisoft, oder wie spricht man das aus, Janik? Ubisoft? Ich hätte ja das Ubisoft gesagt, ich weiß es nämlich nicht so genau.
Ubisoft, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, okay. Das ist ja ein Spieleentwickler, der unter anderem zum Beispiel Far Cry oder Assassin's Creed entwickelt hat. Dem wird jetzt eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgeworfen. Ja, daraufhin fiel dann an dem Montag fiel die Aktie um bis zu 10%. Und steuerten somit auf den größten Tagesverlust hin seit einem Dreivierteljahr. Genau, der Anbieter von den genannten Spielen, Far Cry und Assassin's Creed, hatte nämlich mitgeteilt, dass nach internen Untersuchungen über angeblich ungebührliches Verhalten von drei Managern, unter anderem auch der Creative Chef, die haben dann quasi mit sofortiger Wirkung ihren Hut genommen. Und es könnten natürlich auch noch weitere zusätzliche Fälle ans Tageslicht kommen, was natürlich Anleger ja eher gegen dieses Unternehmen stimmt und natürlich wahrscheinlich auch dann zugunsten der Unternehmensführung belasten könnte. Außerdem kann es auch laut Analysten zu Verzögerungen bei der Produktentwicklung kommen und natürlich spiegelt sich das dann auch in den Bilanzen wahrscheinlich wieder. Von daher halt auch dieser starke Kursrückgang von bis zu 10%. Ja, dann eine sehr erfreuliche Nachricht für die Siemens-Aktionäre. Ich glaube, wir sind es beide nicht, Janik, oder?
Bist du? Nein, ich bin nicht bei Siemens. Nee, bin ich auch nicht.
Okay, ja, ich nämlich auch nicht. Aber die Deutsche Bahn, die hat laut den Konzernkreisen von Siemens einen Vertrag über 30 Hochgeschwindigkeitszüge abgestimmt. Und das hatte der Aufsichtsrat diese Investition von 1 Milliarde Euro bereits auch sogar genehmigt. Und ja, im Konzern wurde das natürlich auch schon bestätigt. Und gekauft werden sollen Züge vom Typ Velaro, die bis zu 350 km/h schnell sein können. Und das ist eine Weiterentwicklung des ICE3. Ich kenne mich jetzt in dem Bereich null aus, aber ich glaube, die Siemens-Aktionäre, die dürfte es natürlich freuen, dass hier ein ich sag mal, anderes deutsches staatliches Unternehmen den Bereich Siemens oder die Sparte Siemens hierhingehend unterstützt. Ja, und auch die Google-Mutter Alphabet bzw. Google selber will in den kommenden 5 bis 7 Jahren 10 Milliarden Dollar in Indien investieren, weil Indien ist als zweitbevölkerungsreichste Land der Welt einer der größten Wachstumsmärkte von Google. Das Unternehmen geht nämlich davon aus, dass dieses Jahr rund die Hälfte der Menschen im Land Zugang zum Internet haben werden. Das muss man sich mal reinziehen. Die sprechen hier bei einer Masse, für eine Masse von ca. 700 Millionen Menschen. Ich habe nämlich nochmal bei Wikipedia nachgeprüft. Das Land hat derzeit 1,38 Milliarden Menschen. Und wenn, wie gesagt, die Hälfte, also sprich knapp 700 Millionen Menschen Zugang zum Internet haben, da habe ich das mal so ein bisschen auf Deutschland wieder gespiegelt. Wir haben in Deutschland nämlich 83 Millionen Einwohner. Das heißt, 8,5 mal mehr Menschen haben dann dort Internet als im Vergleich zu Deutschland. Und das ist natürlich eine richtig krasse Ansage. Und das wird dann natürlich dabei nicht bleiben. Das wird sich natürlich noch weiterhin optimieren, das Land, und das Netz wahrscheinlich auch weiter ausbauen. Und dort auch wird das Bruttoinlandsprodukt steigen, sodass immer mehr Menschen Zugriff auf Internet haben und somit natürlich auch noch hier sehr stark profitiert werden kann von Indien quasi. Und das Geld soll unter anderem in dem bezahlbaren Zugang zu Informationen, in Unterstützung von Firmen bei der digitalen Transformation sowie in künstliche Intelligenz in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft fließen, laut eigener Stellungnahme des Unternehmens. Ich finde, das soll es für den Montag gewesen sein. Janik, du stellst uns ja wie immer den Dienstag vor. Mach doch da einmal bitte weiter. Was ist am Dienstag passiert?
Ja, am Dienstag gab es erstmal Neuigkeiten aus Fernost, also genau gesagt aus China. Die Exporte haben sich im Juni überraschend gut erholt. Die Daten der Zollbehörde zeigen, dass die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 0,5% zugenommen haben. Und das ist natürlich schon krass. Ich meine, das ist quasi über Vor-Corona-Niveau. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall die Hintergründe dafür sind, nämlich dass der Nachholbedarf durch die Corona-Krise noch ja wert und dass quasi jetzt einfach durch die ganzen Öffnungen und so weiter und durch die ganzen Lockdowns, die aufgehoben wurden, einfach wieder viel mehr exportiert wurde auf einmal jetzt. Und deswegen ist wahrscheinlich da ein kurzer Peak entstanden. Ich glaube, dass sie das auf jeden Fall nicht halten können, dass sie jetzt andauernd wieder ihr Vorjahresniveau brechen können. Weil ich werde auf jeden Fall am Donnerstag auch nochmal drauf eingehen, weil China hat ja durch die Corona-Krise einen historischen Einbruch erlitten der Wirtschaftskraft. Aber dazu später mehr. Dann gab es auch eine Nachricht aus den, ja, auch für die Schwellenländer. Diese sind nämlich weiter hart getroffen durch die Corona-Krise. Ja, das zeigt sich ja auch, wie gesagt, in Indien, da haben wir jetzt ja mittlerweile über 1 Million Corona-Infizierte und ich glaube auch eine Menge Tote mittlerweile leider. Aber auch in Brasilien, Mexiko, Peru, ja, die Infektionszahlen steigen leider in sehr, sehr vielen Schwellenländern momentan. Und somit könnte das nämlich gut sein, dass dieses Minus, was Experten vorausgesagt haben, von ungefähr 3%, also am Anfang der Corona-Krise, könnte sich jetzt auf 4,7% verschärfen für das Jahr 2020, also für das laufende Jahr, könnte es gut sein, dass die Wirtschaft um 4,7% schrumpft. Aber Experten sagen auch wieder voraus, wenn es einen Impfstoff geben würde, dann würden bis 2021 wäre wieder ein Wachstum von 5,4% möglich, also wäre quasi, ja, könnte man das wieder fast ausgleichen. Aber trotzdem fehlt ja effektiv dann ein Jahr Wachstum, also trotzdem natürlich eine starke Einbuße. Aber ich habe auch gehört, dass der Hunger weltweit extrem steigen soll durch die Corona-Krise, dass ja vor allem auch die Schwellenländer darunter leiden werden und auch die Entwicklungsländer beim Zugang zu Nahrung, weil die Nahrungsmittel werden deutlich teurer werden. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ich schätze mal einfach dadurch, dass wir hier in unserem in den Industriestaaten extrem viel Nahrung reserviert haben jetzt und so weiter und auch viel gekauft haben durch diese ganze Eindeckungsphase und so weiter, hat sich der ganze Markt extrem verschoben und es wird wahrscheinlich auch extrem viel exportiert aus den Schwellenländern. Also hoffen wir mal, dass der Hunger sich weltweit nicht noch weiter zuspitzt. Das wäre nämlich, glaube ich, nicht so wirklich super, weil ich glaube, Ich glaube, die UNO hat sich doch auf die Fahne geschrieben, dass sie bis 2030 den Welthunger komplett bekämpfen will, dass kein Kind der Welt mehr hungern muss oder so. Und es kam auch eine Nachricht, dass es wahrscheinlich das Ziel nicht erreicht wird, deswegen wegen Corona. Ja, dann gab es auch noch ein paar Nachrichten wieder zu Ubisoft. Die Aktie ist weiter stark unter Druck, aufgrund, wie Gerrit schon gesagt hat, wegen einer Affäre, ja, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Da waren ja ein paar Mitarbeiter leider drin involviert und die Aktie haben quasi weiter nachgegeben um 10%, auch am Dienstag. Also wie man sieht, Ubisoft hat diese sexuelle Belästigung stark getroffen. Ja, dann kommen wir noch zu Rocher oder Roche, ich weiß nicht, wie man das Zeug ausspricht.
Ja, ich auch nicht.
Die kommen ja aus der Schweiz und der Pharmakonzern Rocher baut sein Krebsgeschäft weiter aus. Das Unternehmen zahlt etwa 1,7 Milliarden Dollar für die Rechte an einer Krebstherapie an das amerikanische Unternehmen Blueprint Medicines. Und bei diesen Rechten für diese Krebstherapie handelt es sich quasi speziell um die Behandlung gegen Lungenkrebs. Das ist nämlich ein Medikament oder eine Behandlungsmethode, bei der quasi die Tumore nicht mehr so stark wachsen können in den Lungen. Und dadurch können quasi Patienten länger überleben und auch besser atmen. Habe ich halt rausgefunden. Ich habe es ein bisschen gegoogelt, das, was sie sich da eingekauft haben. Und das sind quasi diese Vorteile dieser Therapie. Genau, aber ich würde sagen, der Dienstag war relativ unspektakulär. Gerrit, erzähl uns doch mal bitte, was ist am Mittwoch passiert?
Also nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Rocher. Ich kenne Ferrero Rocher und die schmecken mir natürlich auch ziemlich geil. Also ich finde das Unternehmen auch nicht schlecht. Habe ich auch schon ein bisschen länger auf dem Fokus, sage ich mal so, aber mich noch nicht. Ja, ich sag mal, vielleicht nicht so auseinandergesetzt, dass man da sofort irgendwie ein Investment tätigen kann. Aber das Unternehmen ist natürlich für mich extrem interessant. Aber ich wollte ja noch eigentlich noch mal ganz kurz auf diese Ferrero Rocher ansprechen. Die finde ich echt, schmecken mir auf jeden Fall ziemlich gut. Gut, kommen wir doch zum Mittwoch.
An dieser Stelle
Hier.
natürlich unbezahlte Werbung. Ne? Also
Ja,
du
genau,
erhältst
stimmt.
dafür
Ja.
keine Provision oder ähnliches. Wir haben auch keine Links in unserer Beschreibung, über die ihr euch dann irgendwelche Ferrero Süßigkeiten kaufen könnt.
Ja, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal an oder so. Nein, Spaß. Okay, dann kommen wir zum Mittwoch. Da starte ich erstmal mit Alphabet, beziehungsweise wieder mit Google. Da haben sie dann nämlich das erste Mal kommuniziert, dass sie umgerechnet knapp 4 Milliarden Euro, das sind 337 Milliarden Rupien, in den Digitaldienstanbieter Jio Platforms in Indien investieren wollen. Und das entspreche einem Anteil von 7,7%, teilte der Vorsitzende, ja, von dieser Muttergesellschaft mit. Das ist nämlich die Reliance Industry Limited. Und das ist quasi, ja, wie soll ich sagen? Ich sage einfach mal kurz, ein echt krasses Unternehmen in Indien, was halt so eine Deals eingeht, um halt, ja, in dieser Digitalisierung einen möglichst großen Anteil auch haben zu können, weil ich habe mich da mal ein bisschen mit belesen gehabt. Das ist, glaube ich, auch ein Konglomerat aus verschiedenen Sektoren. Ich glaube, so ein bisschen in der Textilbranche sind die unterwegs. Wie gesagt, in, glaube ich, auch Ölförderung etc., also Energie. Und die wollen natürlich auch in dieser Verbindung damit die halt auch gut reinkommen in das Indien-Geschäft, also Google, wollen die natürlich da diese, ja, wie soll ich sagen, diese Zusammenarbeit dann damit stärken. Und dadurch, dass Indien ja sehr bevölkerungsreich ist, möchte der US-Konzern halt dieses Jahr, was war das jetzt? Also genau, wollen sie halt ein mega günstiges Smartphone für diesen indischen Markt entwickeln. Warum? Weil wir ja schon zu dem Montag berichtet haben, dass die Hälfte des Landes, also circa 700 Millionen Menschen, dann Zugang zu dem Internet haben. Und ich denke mal, wenn sie da auch noch ein günstiges Smartphone für jedermann auf den Markt bringen können, dann ist es auf jeden Fall ein richtiger Schritt von Alphabet bzw. Reliance Industries. Okay. Dann gab es noch eine Meldung von TeamViewer. Nämlich der Softwareanbieter kauft den Bremer Softwareanbieter Ubimax für circa 137 Millionen Euro. Davon zahlt TeamViewer circa 86 Millionen Euro in bar und für den Rest möchte das Unternehmen neue Aktien ausgeben. Daraufhin fiel dann der Kurs um satte 13% und der Handel wurde kurzzeitig am Mittwoch unterbrochen. Zuletzt lagen dann die Papiere nur noch rund 4% im Minus und im zweiten Quartal in Rechnung gestellte Umsätze steigerte das Unternehmen im Jahresvergleich um 45% auf 106 Millionen Euro. Im ersten Quartal hatte TeamViewer sogar noch 75% an Plus nachweisen können. Weil halt auch viele Unternehmer, wie wir ja auch schon eingangs erwähnt hatten, wir ja selber auch im Homeoffice waren und natürlich hier TeamViewer sein Geschäft hin ausgerichtet haben. Sie sind ja nämlich ein Videokonferenz- und ein Fernwartungssoftware-Spezialist. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man, ich sag jetzt mal, Probleme mit seinem Laptop hat oder Probleme mit der Software auf seinem Rechner, dann kann man quasi über TeamViewer kann eine andere Person auf den Rechner zugreifen und dann das Ganze quasi steuern. Und damit haben die natürlich extrem viel oder deutlich den Umsatz steigern können, also eher ein Profiteur in der Corona-Krise. Ja, dann eine interessante Meldung von VW, nämlich der Vorstandsvorsitzende der Dies hat nämlich bestätigt, dass Corona sehr stark auf deren Substanz drückt. Das heißt, im laufenden Jahr habe Volkswagen bereits rund 10 Milliarden Euro an Liquiditätsreserven gekostet, also die Pandemie. Und im Massengeschäft, also sprich in der Marke Volkswagen bzw. Seat, die haben ja auch noch viele höherwertige Marken, findet die Belebung im Auftragseingangsgeschäft wieder vermehrt statt. Aber die Oberklassenmarken, wie zum Beispiel Porsche oder Bentley, die sind deutlich besser durch die Krise gekommen. Und während sich halt das Geschäft in China weiter erholt, also nur noch mit minus 3,9%, blieben die Verkaufsrückgänge vor allem im Heimatmarkt, also in Europa bzw. Westeuropa, bei minus immer noch 30%, sowie Südamerika minus 27% und in Nordamerika sogar minus 23%. Und ja, die Werte waren aber halt nicht mehr so dramatisch wie noch im Vormonat. Und somit, ja, hält sich der Aktienkurs derzeit eigentlich nicht schlecht, aber das sind einfach immer noch nicht die Verkaufszahlen oder die Kennzahlen, die wir hier natürlich als Aktionäre sehen möchten. Genau. Und dann noch eine Meldung zu Boeing. Da haben wir ja auch schon drüber berichtet, also in den anderen Börsentalks, da ging es häufig um Boeing und Airbus. Das sind ja die beiden bekannten Flugzeugbauer. Und natürlich hatte auch Boeing in dem letzten Jahr nicht so viel Glück mit der 737 MAX. Die hat ja natürlich ein paar Abstürze geschafft und daraufhin durften diese Flugzeuge dann nicht mehr starten und beziehungsweise dann logischerweise auch landen. Genau, also im ersten Halbjahr 2020 wurden insgesamt 355 Bestellungen für die 737 MAX storniert. Und 60 kamen sogar noch im vergangenen Monat, also dem Juni, hinzu. Und die Auslieferungen in der Verkehrsflugzeugsparte, die brachen dann im zweiten Quartal sogar um fast 80% gegenüber dem Vorjahr auf lediglich 20 Maschinen ein. Und ich glaube, dem Airbus-Rivalen, dem entgehen auch weitere etliche Bestellungen. Also diesen beiden Branchen geht es nach wie vor nicht gut und wird es, glaube ich, auch die nächsten paar Monate oder vielleicht sogar Jahre nicht gut gehen. Genau, das soll es dann auch zum Mittwoch gewesen sein. Ich würde sagen, Yannick, du stellst uns dann den Donnerstag vor.
Ja, ich würde vielleicht nochmal kurz, bevor wir auf den Donnerstag eingehen, auf das Unternehmen Ubimax eingehen, das du gerade erwähnt hast bei dieser TeamViewer-Akquisition. Ja. Das ist nämlich wirklich ein sehr spannendes Unternehmen. Die stellen nämlich solche Augmented Reality-Brillen her, die du dann quasi nehmen kannst, um ja Sachen bei der Montage näher heranzuzoomen oder so oder Informationen aufzurufen oder so. Also sie sind auch so eine Art ja Spezialist für Fernwartung. Also okay. Da hat sich eigentlich TeamViewer wieder ein sehr spannendes Unternehmen in das Portfolio eingekauft. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich dann auch diese Brillen irgendwie ja für ihre Software noch weiter verwenden können. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus, das Unternehmen. Und es hat eine sehr spannende Produktpalette. Also Ich glaube, da kann TeamViewer sein Portfolio ganz gut erweitern. Aber das mit diesem Handel ist ganz an mir vorbeigelaufen, dass der ausgesetzt wurde. Das habe ich gar nicht mitbekommen bei TeamViewer. Ich bin leider auch nicht in das Unternehmen investiert. Also ich glaube, das ist auch ein extrem spannendes Unternehmen, das halt momentan aber aufgrund der Corona-Krise extrem hoch bewertet ist, weil es einfach diese Fernwartungslösung macht oder einfach ein Homeoffice-Unternehmen ist und somit automatisch vielleicht dreimal so viel kostet, wie wenn es das nicht machen würde. Ja, dann komme ich jetzt mal zum Donnerstag. Da gab es direkt mal was von Amazon. Da wurde nämlich jetzt wieder spekuliert. Ich meine, Amazon ist ja ein riesengroßes Internetkaufhaus mittlerweile. Vor 25 Jahren hat Amazon angefangen, das erste Buch zu verkaufen. Keiner hatte Amazon auf dem Schirm. Heute ist Amazon das größte Internetkaufhaus der Welt, bietet Cloud-Speicher an, mischt sich im Streaming-Markt ein und sie sind auch noch in der Logistikbranche tätig. Und im Juni haben sie sogar noch ihr Portfolio im Bereich autonomes Fahren durch ein weiteres Unternehmen erweitert. Ja, aber es ist natürlich die Frage an alle Investoren oder was natürlich viele Investoren natürlich stellen, die Frage, ja, was kommt jetzt noch als nächstes? Ich meine, Amazon kann ja mittlerweile schon fast alles. Wie kann man das Geschäftsfeld noch erweitern? Und ich glaube, da würde ich jetzt einfach auch selber nochmal so eine Art, ja, Diskussion anstreben. Ich meine, ich vermute persönlich, dass Amazon in den nächsten Jahren noch stark im Bereich der Finanztransaktionen sich irgendwo einkaufen wird. Eventuell wird sich vielleicht auch ja eine eigene Lösung dort ja entwickeln. Ich glaube, dass diese Finanzdienstleistung oder Zahlungsabwicklung schon noch ja viel Potenzial bilden kann, vor allem auch für das Amazon-Ökosystem. Aber ich glaube, Gerrit, du könntest vielleicht auch noch mal, ich meine, du als Amazon-Aktionär, könntest vielleicht auch noch mal so sagen, was könnte sich denn am Amazon noch ins Portfolio kaufen, deiner Meinung nach?
Also die jüngsten Meldungen haben natürlich auch gezeigt, dass, glaube ich, Amazon sich sehr stark auf auf die Technik bezüglich dem autonomen Fahren spezialisieren möchte oder halt auch logistische Abläufe und Prozesse, glaube ich, daraufhin ausbauen möchte. Das ist, glaube ich, so das eine, wo sie sich auf jeden Fall noch stark optimieren können. Also sprich, ich habe mal gelesen, dass sie selbst, weiß ich nicht, ich sag mal so Zahnseide oder sowas, die wollen sie halt innerhalb von einem Tag liefern, ohne dass du da extrem hohe Kosten für die Lieferung hast. Also du solltest auch weiterhin das Abo-Modell haben, Amazon Prime oder so. Und das wollen sie natürlich ich glaube, mittlerweile sind das so, aktuell sind es noch zwischen 1 und 2 Tage. Und das wollen sie, glaube ich, durch logistische Abläufe und wahrscheinlich auch durch solche, ich sag mal so Lieferdienste in Form von autonomem Fahren in der Zukunft natürlich optimieren. Und dadurch können sie natürlich auch mega krass noch die Kosten senken, wenn das Ganze ja, automatisiert natürlich abläuft. Dann denke ich auch mal, dass sie die Technik bezüglich der Zustellung hinsichtlich Drohnen noch weiter ausbauen werden. Genau, dass du da quasi auch mega schnell deine Ware hast und dass sie natürlich auch noch weiter im Streaming-Markt mitmachen. So sehe ich das. Oder halt aber auch im Gesundheitssektor. Also sprich, ich glaube ja auch, dass Amazon sehr viel in, ja, wie soll ich sagen, die haben ja auch eine eigene Krankenkasse etc. für die Mitarbeiter. Und natürlich darüber hinaus wollen sie, glaube ich, auch sowas wie, ich glaube, Shop-Apotheke heißen die ja, dass sie sich auch sowas aufbauen.
Das ist
Und
natürlich auch interessant, ja.
ja, und ich glaube, die wollen offline auch noch ein bisschen aufdrehen. Also Walmart ist ja extrem stark auch, also online als auch offline im Business, also sprich in der Logistik als auch in dem, was sie halt anbieten an Waren. Und ich glaube, da möchte Amazon dann auch nochmal einen großen Teil abgreifen. Deswegen gibt es ja auch so mittlerweile sowas wie, ich glaube, Amazon Go heißen die Geschäfte in Amerika. Das kann man sich so vorstellen, man geht quasi oder man meldet sich vorne im Geschäft an übers Handy, beziehungsweise sein Amazon-Account, dann geht man da rein. Das heißt, man kann sich so vorstellen, der ganze Laden ist mit Kameras ausgestattet und die sehen halt über die künstliche Intelligenz, wenn du dir Ware aus dem Regal nimmst, dir das in den Rucksack packst, dann wird das automatisch in deinen Warenkorb verbucht. Genauso gut auch, wenn du es wieder rausnimmst und wieder zurückpackst ins Regal. Das heißt, diese Sensortechnik und Kameratechnik und die IT, die dahinter steckt, die sieht, wenn du dir was in den Rucksack packst oder in den Einkaufswagen oder wieder rauslegst. Und damit wird im Hintergrund dein Warenkorb bewegt und du verlässt einfach nur noch den Laden. Das heißt, Du brauchst eigentlich nur noch eine Person, die die Regale auffüllt und vielleicht, sag ich mal, so ein Security wahrscheinlich, damit du dann nichts mitgehen lässt oder sowas. Das ist, glaube ich, für die Zukunft noch extrem spannend. Damit sparst du natürlich auch, sag ich mal, Leute ein, die an der Kasse sitzen und ja, weiteres Personal. So von daher, ich glaube, das ist noch wirklich interessant und das wird noch sehr profitabel für Amazon, weil sie natürlich auch schon diese ganze Technik und künstliche Intelligenz haben, zumindest in der Grundlage. Also die sind da schon sehr weit fortgeschritten und allein durch Alexa oder ja, lernen sie halt extrem viel oder lernen die Bedürfnisse der Menschen dann auch kennen. Und von daher gehe ich nochmal davon aus, dass da noch ordentlich was zu holen ist auf dem Markt. Ja, so sehe ich das Ganze zu Amazon.
Ja, dann lieber Zoran, hast jetzt hier auch noch mal einige weitere Bereiche zu Amazon gehört. Ich glaube, dass das Portfolio von Amazon wirklich noch sehr gut erweitert werden kann und dass Amazon auch weiter stark wachsen wird, meiner Meinung nach. Das Unternehmen hat es ja auch in den letzten Jahren sehr gut geschafft zu wachsen. Ja, dann würde ich jetzt mal zum Thema auch noch US-Notenbank kommen. Der Konjunkturausblick der Fed, also der US-Notenbank, Zentralbank eher gesagt, hat sich durch dieses beige Buch, beige Book heißt es, das es zeichnet momentan ein besseres Bild der US-Wirtschaft auf. Das heißt, ja, der Weg, es ist mittlerweile, hat sich das ein bisschen aufgehellt, das Ganze, aber der Weg zurück in die Normalität ist natürlich immer noch ein weiter. Die Wirtschaft scheint sich aber wieder etwas zu erholen von der Corona-Krise. So viel von der Fed. Dann zu China gab es auch wieder eine Meldung. Chinas Wirtschaft liegt im zweiten Quartal um 3,2% zu. Diese Erholung erfolgte nach einem historischen Einbruch der Volkswirtschaft aufgrund von Corona. Ja, habe ich ja am Anfang schon angeteasert. Klar, erholt sich jetzt die Wirtschaft von China. Ich meine, der Binnenmarkt in China ist ja auch extrem stark. Aber auch die Exporte sind ja wieder angezogen und somit steht dem Wachstum eigentlich nichts mehr im Wege. Es gibt ja auch fast keine Lockdowns mehr. Ich glaube, das in Shanghai hat sich mittlerweile erledigt mit den Infizierten. Ich bin mir da jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Da gab es ja auch mal wieder eine Meldung, dass die Infektionszahlen in Shanghai extrem stark steigen. Aber da bin ich mir jetzt gerade momentan gar nicht mehr so sicher, ob die Meldung immer noch aktuell ist oder ob das schon wieder beigelegt wurde. Ja, dann gab es noch einen Angriff auf Twitter, also ein Hackerangriff. Das ist dann die nächste Meldung. Ja, es wurden zum Beispiel große Accounts wie die von Elon Musk oder Jeff Bezos und anderen prominenten Leuten, ja, gekapert und die haben dann quasi unfreiwillig Werbung gemacht für einen Bitcoin-Betrug. Ich glaube, die Werbung hieß irgendwie, sie senden für 24 Stunden $500.000 in Bitcoin raus, aber man soll ihnen zuerst einen kleinen Betrag an Bitcoin überweisen, damit sie die Adresse haben, damit man direkt zurücküberweisen kann oder so. So war die Meldung, also diese Werbemeldung da.
Oha.
Aber ich meine, das ist ja schon offensichtlich, dass es ein Scam ist. Ich meine, warum soll ich jemand zuerst Geld überweisen, damit er mir Geld überweist?
Ja,
Aber
das ist
ich
schon
meine,
echt krass.
wir leben in einer verrückten Welt. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die haben da bestimmt auch dann Geld überwiesen.
Mit
Aber man kann es
Sicherheit.
ja bei Bitcoin nicht nachvollziehen. Wir haben ja zu Bitcoin auch schon sehr spannende Podcast-Folgen aufgenommen. Wenn dich das Thema Bitcoin interessiert, auch warum man das jetzt nicht nachvollziehen kann, wie viele Leute da wirklich was überwiesen haben oder so, oder wie hoch der wirtschaftliche Schaden dadurch ist. Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk. Und ja, wenn du mehr Informationen dazu möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Podcast-Folgen dazu an. Wir haben einmal eine allgemeine Folge aufgenommen zu Bitcoin und ich glaube eine Folge zum Bitcoin Halving, was auch ein extrem spannendes Event war, das ja im Mai passiert ist. Ja, der Kurs von Twitter reagierte natürlich negativ auf diese Meldung und die Aktie stürzte innerhalb von wenigen Minuten um ganze 7% ab. Ja, also so viel zu Twitter und auch so viel zum Donnerstag. Ich würde sagen, Gerrit, wir kommen zum letzten Tag der Woche, zum Freitag.
Genau, also hier steige ich einfach erstmal mit allgemeinen Themen ein, wie der Inflation und der EZB, aber zunächst einmal zur Inflation. Die ist nämlich in der Eurozone im Juni leicht gestiegen. Das liegt nämlich daran, dass die Preise für Lebenshaltung der Verbraucher um 0,3% höher als ein Jahr zuvor sind. Und im Vormonat waren die Verbraucherpreise um lediglich nur 0,1% gestiegen. Woher kommt dieser diese erhöhte Inflation, das liegt nämlich daran, dass ein Preisauftrieb war bei den Energiepreisen. Die erhöhten sich nämlich um 1,7% gegenüber dem Vormonat. Und die Lebens- und Genussmittel, die haben sich um 2,3% ja überdurchschnittlich verteuert. Und ja, die Europäische Zentralbank, die strebt eine Gesamtteuerung, also eine Inflation von knapp 2% an. Dann hat auch noch die, wie gesagt, die EZB am Freitag, also heute, eine Meldung rausgegeben gehabt, dass die Wirtschaftsleistung leider doch um durchschnittlich 8,3% einbrechen wird für dieses Jahr. Da, sie hatten aber ja erst mit einem Rückgang um 5,5% erwartet. So dass für kommendes Jahr quasi eine etwas stärkere Erholung dann doch erwartet wird. Und ja, statt eines Zuwachses der Wirtschaftsleistung von 4,3% wird jetzt mit einem Anstieg von 5,7% gerechnet. Also dieses Jahr wird uns dann quasi kurz gesagt nochmal ein bisschen härter treffen. Aber die Prognosen für 2021, die haben sie jetzt erstmal angehoben. Natürlich ist aber auch diese Steigerung für 2021, die reicht halt nicht aus, um den Einbruch in diesem Jahr, also 2020, ausgleichen zu können. Und die Wachstumserwartung für das darauffolgende Jahr, also 2022, die haben sie auch angehoben von 1,7 auf 2,4%. Das einmal so zu der wirtschaftlichen, sage ich mal, Situation. Jetzt aber einmal zu BlackRock. BlackRock ist ja der weltgrößte Vermögensverwalter und hat dank der Erholung der Börsen im zweiten Quartal mega gut verdient. Der Gewinn sprang nämlich um 21% auf 1,2 Milliarden Dollar und Ende Juni hat BlackRock 7,3 Billionen Dollar nach 6,8 Billionen ein Jahr zuvor verwaltet. Das muss man sich mal reinziehen, ey. Die verwalten 7,3 Billionen US-Dollar. Und im zweiten Quartal flossen 100 Millionen Dollar an neuen Geldern zu dem Vermögensverwalter, vor allem durch die starke Nachfrage nach Anleihen. Und im ersten Quartal 2020 hatte das Unternehmen bedingt durch den Corona-Crash nämlich noch heftige Einbußen hinnehmen müssen. Und ja, BlackRock ist somit natürlich auch der größte Anbieter von Indexfonds. Da wird ja auch nochmal ein Podcast zu rauskommen, zu ETFs und Indexfonds. Und da gehen wir dann auch nochmal quasi kurz auf BlackRock ein. Genau. Janik, willst du was dazu ergänzen?
Ich wollte auch noch sagen, am Donnerstag kam auch eine spannende Meldung zum Flugzeugmarkt, nämlich dass Qantas oder so, die haben ihre gesamte Jumbo-Flotte auf den Markt geschmissen und das ist quasi somit das Zeichen, dass jetzt immer mehr Fluggesellschaften auch ihre Flugzeuge ausmustern und ihre Flotte verkleinern wollen, weil natürlich die Nachfrage aufgrund der Corona-Krise nach Flügen ja dementsprechend stark eingebrochen ist. Und ich glaube, wir haben ja schon mal in dem Börsentalk über das Thema geredet, dass es immer mehr gebrauchte Flugzeuge geben wird. Weißt du noch, Gerd, als ich das gesagt habe, diese Vermutung?
Ja, ich weiß das noch ganz genau. Da musste ich auch an dich denken, als ich das gelesen habe.
Genau, und jetzt ist nämlich dieser Fall eingetreten und ich glaube, dass das Airbus und Boeing die nächsten Jahre noch richtig, richtig heftig beschäftigen wird, dass momentan einfach keine neuen Flugzeuge nachgefragt werden müssen, weil es sind genug auf dem Markt.
Ja.
Es wird, es, die, die, Na die Nachfrage nach Flugzeugen ist einfach gedeckt für die nächsten Jahre, vermute ich mal, wenn es weiter so geht mit der Corona-Krise. Weil ich vermute mittlerweile, dass es wahrscheinlich noch ja, mindestens ein Dreivierteljahr dauern wird, bis wir einen Impfstoff haben. Oder noch länger. Und somit wird sich auch dieses Fliegen oder Verreisen noch weiter verschieben. Ja, und dann ist die Nachfrage schon so eingebrochen, dass man da direkt die Preise erhöhen muss und somit dann auch die Flugzeugflotte deutlich eindampfen muss und auch ja, einige Flugzeuge auf den Markt werfen muss.
Ja.
Das wäre doch eine Ergänzung gewesen. Ja, zum
Ja.
Freitag. Das ist mir noch eingefallen. Das hat mir leider vergessen, hier aufzunehmen.
Ah, okay, alles klar. Dann ist es auch gut, dass du das ergänzt hast. Ich habe jetzt noch zwei Meldungen. Einmal noch von Daimler. Da habe ich nämlich in Erfahrung bringen können, dass natürlich das zweite Quartal operativ Daimler mit einem Milliardenverlust zu kämpfen hat. Aber wenn man genauer in die Bilanzen sich mal reinguckt, dann greift hier der Sparkurs des Autobauers, den er natürlich, ich glaube, letztes Jahr schon angekündigt hatte. Und nichtsdestotrotz machte der aufgrund des Milliardenverlusts die Aktie am heutigen Freitag einen Sprung nach vorn. Allerdings sieht das natürlich für die Arbeitnehmer in der Zukunft eher schlecht aus. Also, wo haben Sie das erstmal einsparen können? Einmal durch die Kurzarbeit, durch die Senkung von Reise- und Marketingkosten und durch den, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast oder in einem Börsentalk erwähnt gehabt, durch den Gehaltsverzicht der Manager. Und so stand am Ende sogar ein positiver Mittelzufluss, also ein Free Cashflow im Industriegeschäft von 685 Millionen Euro zu Buche. Ein Jahr zuvor hatte Daimler noch 1,3 Milliarden Euro abfließen lassen müssen. Also da hat sich ordentlich schon was getan. Und die Analysten hatten sogar diesmal mit einem Abfluss von 2,1 Milliarden erwartet. Also wie gesagt, Daimler hat hier ganz klar die Erwartungen übertroffen und somit hat sich dann auch die Aktie richtig gut entwickelt. Ich glaube sogar um die 4%. Die war
Ja.
knapp bei 40 Euro oder so.
Die hat sich
Aber
direkt am Anfang vom Handel ist die richtig brutal angesprungen, die Aktie. Also ich
echt?
glaube, wir hatten in der Spitze 4 bis 5 oder fast 6% am Start.
Okay, dann war
Also
sie aber
richtig
locker einmal
brutal.
über 40 Euro heute. Ja, nice, ey. Ja, gut. Das liegt einfach nur aufgrund dieser Meldung. Ich sag mal so, die Zahlen, die sind trotzdem nicht schön. Aber nichtsdestotrotz, auch für die Arbeitnehmer wird es, glaube ich, nicht so rosig in der Zukunft, weil ja die ein oder andere Nachrichtenagentur jetzt so ein bisschen durchblicken lassen oder vermuten lassen, dass Daimler in den kommenden Jahren bis zu 20.000 Stellen abbauen möchte. Das Handelsblatt hatte zuvor geschrieben, dass statt 1,4 Milliarden nun mehr als 2 Milliarden Euro bei den Personalkosten gespart werden soll. Und ja, beruft sich somit halt auf Unternehmenskreise. Ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats hat laut dem Handelsblatt mehr als 1,4 Milliarden eingespart werden, nämlich 2 Milliarden Euro bei Personalkosten. Da hat der Konzern ist aber da nicht drauf eingegangen, weil vorher wurden angekündigt, dass 10 oder gar 15.000 Stellen abgebaut werden sollen. Aber ja, laut internen Kreisen oder wie gesagt, Befürchtung wird die Zahl nicht reichen. Also ich denke mal, dass sie schon die 20.000 Stellen zukünftig anpeilen werden. Genau. Und zu der letzten Meldung am Freitag, die habe ich jetzt nochmal zusammengefasst aus der Woche. Das war nämlich Apple. Apple stand nämlich vor dem EU-Gericht, weil es geht hier um einen Streit in einer Rekordsteuernachzahlung von 13 Milliarden Euro für Apple in Irland. Und Apple hatte ja diesen Streit, der ist nämlich daraus entstanden, dass Irland ja eine Sonderbehandlung Apple gegenüber bezüglich sogenannter Steuerkondition gewährt habe. Und daraufhin hat sich dann im August 2016 schon gab es einen Ausschrei einer EU-Wettbewerbskommissarin und somit kam das Ganze dann zu dem ja, EU-Gericht. Aber Apple hat hier vor diesem Gericht gesiegt und muss halt erstmal oder darf halt dieses Geld dann quasi, sag ich mal so, zurückfordern. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch noch zu einer weiteren Instanz kommen vor dem Gericht der Europäischen Union. Genau. Das nochmal kurz zu Apple. Ich habe jetzt auch so weiter zu der Woche ja nicht zu ergänzen. Das waren wirklich wieder sehr viele News. Und auch extrem spannende News. Ich glaube auch, dass bald wieder die Berichtssaison bezüglich der, ja, des zweiten Quartals in 2020 beginnen wird. Und dann werden wir natürlich auch wieder hier das ein oder andere Unternehmen bluten sehen, aber auch natürlich, ja, schöne positive Kennzahlen sehen. Janik, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Ja, also wenn ihr jetzt dann auch wieder die Berichtssaison anfängt von Quartal 2, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch wieder auf längere Börsentalks einstellen, weil wir dann wahrscheinlich auch hier deutlich detailreicher auch drauf eingehen werden und auch deutlich mehr Meldungen pro Wochentag reinnehmen werden, nur so als Information. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich dann auch immer im Durchschnitt über eine Stunde kommen werden. Aber es ist ja nicht von langer Zeit. Ich meine, diese Berichts, ja, Saison, wie wir es immer nennen, die geht ja wahrscheinlich maximal 2 bis 3 Wochen. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch zu unserer Entweder-Oder-Fragerunde, wie nach jedem Börsentalk. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal an, Gerrit, mit meinen 3 Fragen an dich. Und meine erste Frage ist: Würdest du lieber als Backpacker reisen um die Welt oder mit einem Wohnwagen um die Welt fahren?
Ich würde als Backpacker die Welt bereisen wollen. Auf jeden Fall.
Dann meine zweite Frage: Würdest du auf dem Mars wohnen oder lieber auf der Erde bleiben?
Ich würde lieber auf der Erde bleiben. Also wenn man mal dahin fliegen kann, den Mars besuchen kann, das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Aber ich finde die Erde doch nicht schlecht und ich glaube, wir haben natürlich alle noch Potenzial, die Erde besser machen zu können, meiner Meinung nach. Ja.
Dann meine letzte Frage: Eigenheim oder in Miete leben?
Ich bin für Miete leben, weil ein Eigenheim ist immer ja mit auch irgendwie starkem Risiko verbunden und ich kann mich halt schlecht an der Lebenssituation anpassen. Das kann ich, wenn ich zur Miete wohne, eher machen. Okay, dann bin ich ja dran mit meinen 3 Fragen. Also meine erste Frage an dich ist, wohin würdest oder müsstest du ja lieber reisen, wenn ich dir jetzt hier diese beiden Vorschläge nenne? Tschernobyl oder Nordkorea?
Oh, das ist natürlich auch wieder eine ganz, ganz blöde Frage. Ich würde mir dann, glaube ich, eher nach Tschernobyl trauen, weil Nordkorea nicht, dass die mich da irgendwo in den Knast stecken oder ins Arbeitslager. Dann wäre ich dann nämlich, glaube ich, verloren. Deswegen lieber Tschernobyl, das sind meine Rechte, glaube ich, noch ein bisschen mehr wert wie Nordkorea.
Also lieber verstrahlt zurückkommen.
Genau, ja.
Okay, auch nicht schlecht. Okay. Okay, die zweite Frage. Welches Investment würde sich deiner Meinung nach eher auszahlen? Zukünftig ein MSCI India oder ein MSCI Africa?
Ich würde wahrscheinlich mit der Entscheidung mir schwer tun, weil der MSCI Africa hat ja auch viele Minenunternehmen und auch teilweise Technologieunternehmen, ein paar noch drin. Und Minenunternehmen laufen ja auch extrem gut, vor allem das Diamantgeschäft und ja, die ganzen Kobaltgeschäfte und das, was alles hier in Afrika abgebaut werden kann, wo auch die Ressourcen da sind, die sind ja fast unerschöpflich. Deswegen wird es auch dort extrem gut laufen in den nächsten Jahren. Und MSCI India ist ja halt vor allem auch wegen der Technologie interessant. Ich meine, Indien ist ja auch so bekannt als gefühlt Land der Programmierer und natürlich auch wegen der großen Bevölkerung. Ich glaube, dass aber hier ja der Aufstieg schneller geschehen wird in den nächsten Jahren. Und somit würde ich dann wahrscheinlich eher auf den MSCI India setzen, weil hier die Mittelschicht deutlich, deutlich schneller wachsen wird als jetzt in Afrika.
Okay, Janik, kannst du noch einmal deine Antwort wiederholen? Ich glaube, die Verbindung war gerade nicht so gut.
Ja, ich würde auf den MSCI India setzen.
Okay, gut. Und meine letzte Frage an dich. Was findest du besser? Lieber einmal fett grillen oder ein richtig cooles Frühstück?
Ich würde mich dann, glaube ich, eher für das 5-Sterne-Frühstück entscheiden.
Ah, okay. Warum?
Ja, ich bin eigentlich eher so dieser Frühstücksmensch. Ich mag eher so kalte Speisen. Ich bin jetzt irgendwie nicht so der Typ, der sich da irgendwie 5 Kilo Fleisch reinzieht oder so vom Grill. Deswegen mag ich doch da lieber das Frühstück.
Okay, alles klar.
Ja, dann soll es doch gewesen sein für diesen Börsentalk der KW29. Und falls du weitere Informationen möchtest, kannst du uns auch gerne auf Instagram kontaktieren. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkett-Hirsch und meine Wenigkeit unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich an dieser Stelle doch einfach sagen, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.